möchte jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, auch zu diesem besonderen Tag. Und wir haben ja schon in den gehörten Beiträgen so viel über die Rolle, die Aufgaben auch der Mütter gehört. Und wir wollen uns heute Morgen jetzt noch etwas Zeit nehmen. Nicht nur einfach den Müttern Danke zu sagen und zu sagen, macht man schon weiter so, wie ihr es bisher gemacht habt, sondern wir wollen an den Gedanken anknüpfen, der zum Schluss auch des Programms auch erwähnt wurde, und zwar, dass wir diesen Dienst der Mütter etwas breiter gedanklich auch fassen wollen. Und darum auch der Gedanke für heute, der Dienst am Nächsten. Wenn ich euch fragen würde, was würdet ihr mit diesem Wort Nächsten eigentlich verbinden, mit irgendeiner biblischen Geschichte, mit einem Gleichnis? Und ich bin überzeugt, dass die meisten von euch sagen würden, das hat doch irgendwas mit dem barmherzigen Samariter auch zu tun. Und wir wollen tatsächlich in diese Geschichte auch einsteigen, weil sie uns eine ganz, ganz wichtige Lektion auch lernt. Und zwar in Lukas 10 von Vers 25 wird uns diese Geschichte auch berichtet. Und da heißt es, und sie, da stand ein Gesetzesgelehrter auf, versuchte ihn, das heißt Jesus, und fragte, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast richtig geantwortet, tue das, dann wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und fragte Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und dann steigt Jesus eben in diese Geschichte ein und berichtet, da ist ein Mann unter die Räuber gefallen. Und da geht zum einen ein Priester an diesem verletzten Menschen auch vorbei und er überquert die Straße, als er diesen verletzten Mann sieht. Danach wird von einem Levit berichtet, der auch zufällig diese Straße entlang geht, den Verletzten sieht, genauso die Straße überquert und mit dem Verletzten nichts zu tun haben möchte. Und dann wird von einem Samariter berichtet, der entlang des Weges ging, der den Verletzten gesehen hat, der sich seiner erbarmt hat, der ihn aufgeladen hat, die Wunden gewaschen hat, in ein Gästehaus gebracht hat. Und dem wird auch gesagt hat, wenn noch etwas auch anstehen sollte, ich werde weiter für diesen Menschen auch sorgen. Und dann stellt der Herr Jesus eine Frage diesem Schriftgelehrten. Von Vers 36 lesen wir, wer von diesen dreien, denkst du, ist dem, der unter die Räuber gefallen war, der Nächste gewesen? Er sagte, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, dann geh hin und handle ebenso. Die Geschichte, die ist uns sehr vertraut und für mich muss ich sagen, ist die irgendwie ganz, ganz neu aufgegangen. Und zwar, wir werden uns heute Morgen nicht um das eigentliche Gleichnis in dem Sinne uns vertiefen, sondern die Botschaft, die der Herr Jesus eigentlich durch dieses Gleichnis mitgeben wollte. Wir haben ja betrachtet, da kommt ein Gesetzesgelehrter zu Jesus und sagt, Mensch, sag mir doch bitte, wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist wirklich eine Kardinalfrage, können wir sagen, ja, die wichtigste Frage unseres Lebens: Wie bekomme ich überhaupt ewiges Leben, dass ich persönlich bei Gott in alle Ewigkeit auch sein darf? Und der Herr Jesus in seiner Weisheit, er stellt eine Frage und sagt: Was sagt eigentlich das Gesetz? Eigentlich müsstest du doch das Ganze wissen. Und der Gesetzesgelehrte, er führt ja auf, und zwar teilt sich ja das Ganze eigentlich in zwei Gebote. Zum einen, Gott, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben, und der zweite Teil, den Nächsten wie sich selbst. Und dann kommt ja dieser Einschub mit, wer ist überhaupt der Nächste? Aber schlussendlich die Antwort auf die Frage, wie kann ich überhaupt ewiges Leben bekommen, die setzt sich eigentlich aus der Aussage, Gott lieben und deinen Nächsten. Und wisst ihr, ich habe persönlich aus dieser Geschichte eine mathematische Formel, wenn ich so sagen darf, ableiten dürfen. Ewiges Leben, wenn jemand danach fragt, wenn jemand sich danach sehnt, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, sagt Herr Jesus. Gott lieben, und zweite Komponente, die zweite Seite ist, den Nächsten genauso lieben. Und der Schriftgelehrte, er wollte ja wissen, wer ist eigentlich der Nächste? Und dann merken wir, wie der Herr Jesus den Gedanken, den Nächsten lieben, auslegt, insofern, dass er sagt, du kannst den Nächsten nur lieben, wenn du tatsächlich dem Nächsten dienst. Und das ist ja unser Gedanke für heute Morgen, der Dienst am Nächsten. Was Jesus eigentlich hier zum Ausdruck bringen wollte, ist Folgendes. Unser Glaube, er ist nie Privatsache. Wir können nicht sagen, ich habe mich in dem Sinne vielleicht bekehrt, ich habe eine Wiedergeburt erlangt, ich habe eine Beziehung zu Gott. Aber ansonsten merken das die anderen Menschen überhaupt nicht. Ja? Sondern was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte, wir können das eine von dem anderen überhaupt nicht trennen. Wenn du sagst, dass du Gott liebst, dann ist es ganz natürlich, dass du die Mitmenschen, die Nächsten lieben wirst. Und wisst ihr, hier wiederum, das ist nicht nur eine Floskel, ja, ich liebe meine Mitmenschen, sondern Jesus sagt, wenn du es wirklich ehrlich meinst, dann wird es nicht bei diesem Wort bleiben, sondern es wird zu einer tätigen Liebe, das heißt zu einem Dienst an dem Nächsten auch kommen. Wir haben in Jakobus 2, Vers 17, folgende Aussage: So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Wir können die Nachfolge, wir können die Jüngerschaft nicht einseitig betrachten, dass wir es nur beschränken auf das, was Jesus für uns getan hat. Und wir sagen natürlich, das ist alles Gnade. Wir haben überhaupt nichts verdient. Das ist absolut so. Und darum gebührt auch Jesus alleine auch die Ehre. Aber wisst ihr, zur Jüngerschaft, zur Nachfolge gehört ja auch die andere Seite dazu. Dass wir das, was Jesus gemacht hat, als Geschenk annehmen, mit Dankbarkeit, im Glauben und dann eben den lebendigen Glauben ganz praktisch im Zusammenleben mit anderen Menschen auch ausleben. Aber nun kommen wir zu dieser Frage des Gesetzesgelehrten: Wer ist überhaupt mein Nächster? Wenn es schon um den Dienst geht, dann müssen wir doch wissen, wem wir dienen sollen. Zum einen können wir sagen, wenn du dienen möchtest, dann fang in der eigenen Familie an. Fang bei denen an, die Gott dir anvertraut hat. Apostel Paulus, er hat einen Vers in 1. Timotheus 5, Vers 8 hinterlassen. Hier geht es im Kontext darum, wie die Witwen versorgt werden sollen. Und er kommt dann zu dieser Aussage, dass er sagt, wenn aber jemand die Seinen, besonders die Hausgenossen, nicht versorgt, dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Hier ist eigentlich die Seite gezeigt, dass wenn ein Mann eben verstorben ist, die Frau allein als Witwe geblieben ist, dass die Kinder sich um die Eltern sich sorgen sollen. Aber ich möchte den Gedanken jetzt im Allgemeinen anwenden, wenn du dienen möchtest, dann ist dein Nächster in erster Linie, sind es deine Familienangehörige. Und ich denke, für uns als Eltern ist es einerseits, so ganz natürlich doch, ja, ganz, ganz natürlich, dass wir eine Verantwortung spüren, ja, dass wir eben sich um unsere Kinder auch sorgen. Aber wisst ihr, der Gedanke ist ja hier, wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, dann hat er den Glauben verleugnet. Aber was bedeutet hier der Gedanke, versorgen die eigenen? Meint es hier, dass wir als Eltern nur, ich sag mal, einem Beruf nachgehen, dass wir eben Geld verdienen, um dann, ich sag mal, unsere Kinder auch zu versorgen? Mit Sicherheit ist das auch inbegriffen, aber die Familie versorgen, die Kinder zu versorgen, ist ja viel, viel mehr, als ihnen nur Essen auf den Tisch auch zu stellen. Und wir können so sagen, der Dienst an unseren Angehörigen, der beinhaltet eigentlich drei Bereiche. Das ist zum einen der Dienst an Leib, an Geist und auch an der Seele. Ich denke, die meisten Eltern, und da spreche ich jetzt wirklich in die Gesellschaft auch hinein, sie verstehen tatsächlich diese Sorgen in der Familie, dass sie sagen, ich muss doch mein Kind irgendwie für das Leben vorbereiten. Das Kind, es muss ja, wenn es erwachsen wird, es muss sich zurechtfinden in der Gesellschaft, es muss eine gewisse Bildung bekommen, gewisses Wissen, damit es auch eine Ausbildung, ein Studium machen kann und dann sich selber auch versorgen, eine eigene Familie gründen und wiederum der Zyklus für die eigenen Kinder auch zu sorgen. Und wisst ihr, mir ist es so bewusst geworden, ich denke, ich liege hier richtig. Wenn wir allgemein in die Gesellschaft reinschauen, dann fassen die meisten Eltern das Versorgen der Angehörigen eigentlich nur in den ersten beiden Bereichen auf. Sie sagen, es ist völlig natürlich, dass ich für das leibliche Wohl des Kindes sorge und ich mache im Prinzip alles, was den Eltern zur Verfügung steht, damit auch der Geist versorgt wird. Und damit meinen wir, natürlich, das Kind, es braucht Bildung. Das Kind, es braucht in gewisser Weise auch in den anderen Bereichen eine gute Entwicklung. Sprich, dass es gute vielleicht Hobbys hat, dass es ein Musikinstrument lernt, dass es sportlich sich vielleicht betätigt, vielleicht in der Kunst sich entwickelt, wie Gott dem Kind auch Gaben geschenkt hat. Und das sind eben die zwei Bereiche, nach Körper und nach Geist das Kind zu entwickeln. Aber die große Frage ist, wer sorgt sich von uns Eltern um die dritte Dimension? Wer sorgt sich für die Seele des Kindes? Wer hat eigentlich die Seele des Kindes im Blick, dass er sagt, es geht ja nicht nur darum, das Kind für das natürliche Leben vorzubereiten, sondern wir wollen im Kontext unserer Geschichte bleiben. Die Aufgabe der Eltern besteht darin, das Kind für was vorzubereiten? Für das ewige Leben. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere auch Dimension. Und somit können wir sagen, der Dienst an der Seele des Kindes, das hat etwas damit zu tun, dass sowohl Mutter als auch Vater, sie sind was? Sie sind Seelsorger. Sie sind Seelsorger, die wirklich darauf achten, wie geht es eigentlich meinem Kind? Wie geht es innerlich meinem Kind? Durch welche Phasen des Lebens geht das Kind auch durch? Wo muss ich mein Kind ermutigen? Wo muss ich ihn stärken in gewisser Weise? Wo hat das Kind jetzt schwer aktuell? Und wisst ihr, all diese Phasen, ob es tiefe Phasen durchgeht, ob es freudige Phasen das Kind durchgeht, die Eltern begleiten seine Kinder oder ihre Kinder stets auch im Gebet. Aber der Gedanke, ein Kind zu versorgen, hat ja noch, ich sag mal, auch eine andere Dimension oder wir können sagen, vielleicht auch ein anderes Wort, das wir benutzen. Und wir sagen dazu, das Kind, es muss doch erzogen werden, oder? Ich habe mal ein Zitat gelesen, gehört, da heißt es so, ein Kind zu zeugen ist nicht schwer, ein Kind zu erziehen dagegen sehr. Und liebe Kinder, jetzt wende ich mich an euch. Ihr habt jetzt wahrscheinlich wirklich den tiefen Eindruck, Mensch, meine Mutter oder meine Eltern, die haben es ja wirklich schwer mit mir. Wir haben im Programm gehört, wie herausfordernd manchmal das Erziehen des Kindes auch ist. Und jetzt habt ihr dieses Zitat hier gehört. Und ich möchte euch einfach zurufen, Kinder, ihr seid für uns als Eltern etwas sehr, sehr Wertvolles. Ihr seid das besondere Geschenk, das Gott uns als Eltern gegeben hat. Warum seid ihr so besonders für uns, so wertvoll? Natürlich, weil ihr unsere Kinder seid, können wir sagen, aber wisst ihr, in Gottes Augen wird der Wert auch ganz, ganz anders bemessen. Jeder von euch hat eine lebendige Seele und darum seid ihr so wertvoll. In Gottes Augen, aber auch in unseren Augen. Und liebe Kinder, weil ihr eben eine lebendige Seele von Gott bekommen habt, hat Gott euch, uns Eltern, anvertraut, dass wir eine gewisse Wegstrecke eures Lebens euch begleiten dürfen. Aber wisst ihr, nicht nur begleiten. Wir haben tatsächlich den Auftrag, die Aufgabe von Gott, euch für den Himmel, für die Ewigkeit, für das ewige Leben auch zu erziehen. Bis ihr eben in das Alter kommt, wo ihr selber auch über euer Leben entscheiden könnt. Und hier sind wir eben bei dem Thema der Erziehung. Und wir würden uns jetzt vielleicht fragen, was ist eigentlich das Ziel der gesamten Erziehung? Wir haben in Epheser 6, Vers 4 ein Gedanken. Und ich habe heute jetzt die Übersetzung Hoffnung für alle mitgebracht. Da heißt es so, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ein sehr tiefgehender Vers. Wir sollen eben als Eltern, euch liebe Kinder, durch Wort und auch durch Tat, wohin führen? Zu dem Herrn hinführen. Das ist eben unsere Aufgabe als Eltern. Die Neue Genfer Übersetzung sagt hier so, erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und liebe Kinder, ich möchte mich noch einmal an euch wenden. Ich weiß nicht, ob euch vielleicht schon der Gedanke gekommen ist, eigentlich ist das Leben ja voll ungerecht. Wie kommt es überhaupt, dass ich meinen Eltern überhaupt gehorchen muss? Die Eltern sagen etwas, sie haben ihre Wünsche, wie das Ganze laufen soll. Und sie fordern in gewisser Weise den Gehorsam auch ein. Habt ihr euch nicht gefragt, ob das Ganze irgendwie ungerecht wäre? Ihr könnt mal darüber nachdenken. Ich möchte euch aber aus dieser Sicht eine Antwort geben. Wisst ihr, die Eltern selber, sie unterstehen dem Herrn Jesus, sie unterstehen Gott. Und darum, wenn es hier nach der neuen Genfer Übersetzung heißt, er zieht die Kinder mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung und dieser Zusatz, wie der Herr es tut. Liebe Kinder, ihr könnt eins mitnehmen. Vielleicht ist es für euch ungerecht, oder erscheint ungerecht, dass ihr den Eltern gehorchen müsst, aber ihr könnt ganz, ganz ruhig euch in dem Sinne zurücklehnen und hören. Wisst ihr, eure Eltern, sie müssen Gott auch gehorchen. Sie haben da jetzt nicht freie Wahl, wie sie euch erziehen sollen, sondern Gottes Plan ist, dass die Eltern Gott gehorchen und dass die Eltern dann die Kinder, können wir sagen, nach den gleichen biblischen Prinzipien, nach dem Maßstab Gottes erziehen auch sollen. Und darum können wir sagen, die Kinder sollen so erzogen werden, dass sie eben Grundlagen bekommen, dass sie dann persönlich, wenn sie selber entscheiden können, wenn sie das Ganze richtig, ihre persönliche Schuld vor Gott auch erkennen, wie sie vor Gott auch stehen, dass sie persönlich die Entscheidung treffen, ich möchte nicht auf dem breiten Weg bleiben, sondern ich möchte den schmalen Lebensweg einschlagen. Und wohin führt der schmale Lebensweg? Der führt zum ewigen Leben. Wir haben den ersten Punkt betrachtet, der Dienst am Nächsten, er fängt bei den Familienangehörigen auch an. Aber der Dienst, er geht ja noch viel weiter. Wir haben in Galater 6, Vers 10 einen Gedanken. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, am meisten aber an den Glaubensgenossen. Das heißt, dieser Dienst an dem Nächsten, der wird hier ganz klar auch definiert, erweitert, können wir so sagen, dass er gesagt wird, wir sollen allen Menschen dienen, aber fangt nach der Familie an, bei euren Glaubensgeschwistern und dann geht einfach weiter. Dient den Nachbarn, dient den Arbeitskollegen, den Freunden, die ihr habt, vielleicht den Verwandten, die eben nicht in Christus sind. Das heißt, dieser Dienst am Nächsten, der geht ja wirklich sehr, sehr weit. Und das haben wir ja in diesem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter vernommen. Der Mann, der unter die Räuber gefallen war, der war zu dem Samariter kein Verwandter. Die haben sich vorher überhaupt nie gekannt. Und trotzdem ist es in dieser Lage das Richtige gewesen, diesen Menschen auch zu helfen oder auch zu dienen. Und vielleicht wird sich jetzt jemand fragen, gut, wenn ich schon weiß, wem ich dienen soll, wie soll eigentlich der Dienst aussehen? Und ich habe wirklich drei ganz kurze Gedanken noch mitgebracht. Wenn du dem Nächsten dienen möchtest, dann brauchst du zuerst die Liebe Gottes. In einem Programmbeitrag ist es ganz deutlich auch herausgekommen, du musst zuerst ein Kind Gottes werden, damit du wirklich den anderen Menschen dienen kannst aus Liebe. Römer 5, Vers 5, der zweite Teil heißt so, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wisst ihr, wir können in unserem Leben unseren Nächsten dienen. Und wenn wir so reinschauen in die Gesellschaft, dann müssen wir sagen, es wird ja viel einander auch geholfen. Menschen, die überhaupt nicht gläubig sind, ja, die verspüren trotzdem eine gewisse Verantwortung, dass sie den Verwandten helfen, der Familie, den Freunden, den Nachbarn. Aber meine Lieben, es geht ja nicht nur um eine gewisse Pflichterfüllung, sondern wenn wir uns fragen, wie wir dienen sollen, dann ist das Erste, wenn dein Herz nicht mit Liebe zu Jesus erfüllt ist, dann wird der Dienst für dich sehr schnell eigentlich zu einer Pflichterfüllung werden. Und du wirst dich schlussendlich bei all den Terminen, die ein jeder Einzelne von uns hat, sagen, Mensch, zuerst komme ich, dann kommt meine Familie und so weiter. Ja? Und wir werden schlussendlich den Dienst am Nächsten, so wie der Herr Jesus es möchte, es nicht machen. Wisst ihr, ich habe ein Zitat auch gelesen, Gott will zuerst unser Herz und nicht unseren Einsatz haben. Gott möchte zuerst unser Herz haben, nicht unseren Einsatz. Und wir wollen uns persönlich reflektieren in unserem Leben, wie viel machen wir? Wir rennen, wir eilen von einer Aufgabe zu der anderen. Wir müssen irgendwie funktionieren. Aber wisst ihr, nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, so heißt es in einem Lied, ja, das behält Wert bei Gott. Und darum wollen wir diesen Gedanken auch fassen. Wenn wir dienen wollen, dann soll die Liebe Gottes unser Herz auch durchdringen. Der zweite Gedanke ist, wenn wir dienen wollen, dann werden wir mit unserer eigenen Kraft sehr schnell an unser Ende auch kommen. Uns persönlich sind gewisse Grenzen auch gesetzt. Und was wir wirklich in der Nachfolge lernen dürfen, was Apostel Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9 uns auch mitgibt, dass er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jeder Dienst, der hat mit einer gewissen Aufopferung zu tun. Jeder Dienst bedeutet, dass wir uns einsetzen, dass wir eben Kraft irgendwo, will ich sagen, auch von uns geben. Das ist ganz, ganz natürlich. Und hier ist es so wichtig, dass wir diese wichtige Lektion auch verstehen, wenn ich diene dem anderen, dann nicht aus eigener Kraft. Immer wieder zu dem Herrn Jesus zu kommen, um die nötige Kraft, um die nötige Gnade auch zu bitten, dass er wirklich jede Handreichung, jedes Wort, was gesagt wird, an dem anderen segnen auch möchte. Und dann der dritte Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Wenn wir den anderen dienen, dann ist die Frage, wer bekommt eigentlich die Ehre für diesen Dienst? Und ich möchte uns jetzt eine bloß ganz kurze Geschichte nochmal in Erinnerung rufen. Das Volk Israel, es war unterwegs, sie sind von Ägypten ausgewandert in das Land Kanaan. Und sie waren in der Wüste unterwegs. Und sie sind an einen Ort auch gekommen, der hieß Kadesh. Und sie haben kein Wasser gehabt, auch zu trinken. Und das Volk, das hat angefangen zu murren. Sie kommen zu Mose, sie kommen zu Aaron und bringen ihm vor, Mensch, wir wären viel lieber in Ägypten auch geblieben. Und diese Aussage, das war ja nicht die erste, ja, das Murren des Volkes. Da waren schon so viele Situationen gewesen, wo das Volk immer wiederum in die Unzufriedenheit, in das Murren auch hineingerutscht ist. Aber jetzt erscheint Gott persönlich und sagt zu Mose und zu Aaron, geht zu dem Felsen, der dort war, und sprecht zu dem Felsen. Dann werde ich euch Wasser geben. Und was macht aber Mose? Hat das jemand noch im Kopf? Er nimmt seinen Stab und er schlägt den Felsen zweimal. Und interessanterweise, das Wasser fließt, aber dann kommt der Vers, der für uns jetzt interessant ist. 4. Mose 20, Vers 12, die Übersetzung Hoffnung für alle. Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron: Ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Sehr interessant. Gott hat die Bitte erhört, aber er weist Mose und Aaron zurecht. Er sagt: Wisst ihr, ihr habt mir sozusagen nicht die Ehre gegeben. Ihr habt euch in den Mittelpunkt gestellt. Und die Menge-Übersetzung, sie bringt diesen Gedanken so zum Ausdruck: Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron: Zur Strafe dafür, dass ihr mir kein Vertrauen geschenkt und mir nicht als dem Heiligen die Ehre vor den Augen der Israeliten gegeben habt. Darum dürft ihr nicht in das Land Kanaan auch eingehen. Und wir merken hier, Mensch, Mose und Aaron, die haben so eine große Verantwortung gehabt. Sie haben das Volk immer wiederum vor Gott gebracht. Ja? Und als Gott sogar bereit war, das Volk zu vernichten, da sagt Mose: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Es ist doch dein Volk. Mose war ein sehr demütiger Mensch gewesen. Er hat so viele Beschuldigungen auf sich sitzen lassen. Der hat sich nicht gerechtfertigt. Aber hier in dieser Situation, er ist einfach einen Schritt weiter gegangen. Der hat Gott nicht geheiligt unter den Kindern Israel. Der hat sich in gewisser Weise und Aaron in den Mittelpunkt gestellt und Gott hat nicht die Ehre bekommen. Und diese Geschichte, die sagt natürlich uns persönlich auch viel. Wenn wir Dienste an unserem Nächsten tun, was erwarten wir eigentlich? In der Regel ist es schon so, dass jeder sagt: Mensch, es wäre ganz gut, dass der Nächste mal merkt, was ich für ihn tue. Und ich denke, da spreche ich den Müttern wirklich aus dem Herzen. Geht es euch nicht auch so, immer wieder? Dienste, die im Verborgenen geschehen, wo der Mann vielleicht nicht sieht, die Kinder nicht sehen, wo die Kinder kommen, unzufrieden sind, vielleicht der Mann auch rummeckert. Und da denkt die Frau: Mensch, Mensch, so viel mache ich. Keiner bedankt sich bei mir. Wisst ihr, dieser Gedanke, der ist aus dem Natürlichen völlig nachvollziehbar, völlig nachvollziehbar. Aber wir wollen diese weitere Dimension immer in unserem Blick haben. Warum mache ich überhaupt diesen Dienst? Ich möchte persönlich den Dienst tun, damit Gott geehrt wird. In dem letzten Beitrag, in dem Programm, haben wir gehört: Gott hat eine Aufgabe für dich. Für jeden Einzelnen von uns hat Gott eine Aufgabe. Gott möchte, dass du deinem Nächsten dienst, in der Familie anfangend, dass du deinen Glaubensgeschwistern dienst, dass du allen Menschen, so wie deine Möglichkeiten auch sind, auch ihnen dienst. Und ich wünsche so sehr, dass wir diese Dienste aus Liebe zu Jesu, durch seine Kraft und zur Verherrlichung seines Namens tun. Gott segne uns. Amen.